Etwas Dunkles existiert in dieser Welt. In den Menschen. Seit Anbeginn dieser Zeit rätseln wir über Unerklärliches, Mysteriöses, Schreckliches, Dunkles. Wir fürchten uns. Ihr fürchtet euch. Manches kann durch Wissenschaft vielleicht erklärt werden, doch oft genug scheitern wir. Scheitert ihr. Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein. Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich habe auch diese Woche eine neue wundervolle Konstellation an Gästen für euch parat. Und zwar zum einen den Fabian Grischkat und zum anderen den Dustin Naujokat.
Genau.
So sieht das aus. Jetzt habe ich mir kurz überlegen müssen, eure beiden Nachnamen enden nämlich mit Cut, und ich dachte jetzt schon fast, ach, jetzt verwechsel ich da nochmal was und sag irgendwie was Falsches, aber nein, es war in beiden Fällen richtig.
Richtig, genau.
Und wir machen das dieses Mal so, dass ihr euch einfach mal vorstellen könnt. Deswegen, ich würde einfach mal beim Fabian anfangen.
Ja.
Und du kannst so ein bisschen sowas erzählen, wer du denn bist, was du so machst, was du die letzten, ja, ich weiß nicht, wie weit wir gehen wollen, aber so die letzten 2 Jahre vielleicht so getrieben hast, warum du heute hier sitzt, wie es dir geht.
Aber kurz, oder? Sonst wird das ja echt hier.
Hast du eine große Vita mitgebracht?
Ja, ich konnte bei meiner Geburt anfangen, aber nee, fangen wir mal so in den letzten Jahren an. Ich habe YouTube-Videos gemacht, ähnlicher auch wie du, allerdings, ich glaube, mit einem etwas anderen Fokus. Wir haben Comedy-Videos gemacht, Sketche, Songparodien, und darüber hinaus bin ich dann irgendwann in so ein paar andere Projekte reingegangen. Ich moderiere einige Sachen, ich arbeite auch viel hinter der Kamera, und ja, daraus ergibt sich irgend so ein Mix in der Medienbranche, und genau, heute sitze ich hier und lese irgendwelche wie nennen wir das? Mystery-Fälle, Dramen vor, und guck mal, ob die
Mystery Crimes
und guck mal, ob die stimmen. Und übrigens, um diesen Fakt schon mal herauszuhauen, ich kenne Dustin, der gerade neben mir sitzt, auch schon etwas länger. Ich glaube, seit 2015.
Ganz klein bisschen, genau. Wir wohnen tatsächlich sogar zusammen.
Jetzt hat
aber wir haben uns nicht auf die heutige Folge vorbereitet.
Das sorge ich doch. Ich habe schon so ein bisschen Sorge gehabt, dass ihr euch da absprechen könnt.
Wir haben uns vorbereitet, wir haben uns nicht abgesprochen untereinander.
Okay, ich vertraue euch da einfach mal. Das ist so ein Grundvertrauen, was ich in euch reinlege, direkt zu Beginn.
Genau, genau. Also da kannst du uns wirklich vertrauen. Ja, zu mir. Ich mache seit, glaube ich, jetzt auch schon fast 10 Jahren YouTube-Videos. Damals angefangen mit Let's Plays und dem typischen Minecraft. Daher kennen wir uns ja auch.
Genau, ja, tatsächlich.
Vor 6, 7 Jahren, glaube ich, war das so, als wir uns kennengelernt haben. Mittlerweile bin ich da so ein kleines bisschen weg und würde sagen, ich mache momentan mehr so die Selbstexperimente, versuche an mir neue Dinge herauszufinden. Das klingt etwas komisch, muss ich jetzt gerade sagen. aber was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass ich versuche, in 7 Tagen Spanisch zum Beispiel zu lernen und ja, einfach so ein bisschen über meine Limits hinaussteigen.
Führst du gerade aktiv ein Selbstexperiment durch?
Genau, also ich versuche gerade Spanisch zu lernen, tatsächlich.
Hola, me llamo Dominic, y tú?
Me llamo Dustin.
Ah.
¿Cómo está?
Ah. Ja, muy bien.
Guck, können mal. Das Ganze auch auf Spanisch machen, gar kein
natürlich,
Problem.
Natürlich, wird es direkt ein kleiner spanischer Podcast. Fabian hat es gerade schon gut angerissen, was wir heute machen, aber
ja.
Ich erkläre es natürlich trotzdem gerne nochmal für euch und auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen,
beziehungsweise bitte.
Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, damit ihr in die entsprechende Stimmung hineinkommen könnt. Denn der Podcast hier heißt Mystery Crimes, das heißt, damit, das wisst ihr inzwischen, beschäftigen wir uns auch. Jeder von uns hat für diese Folge eine Geschichte mitgebracht, die er dann den anderen vortragen darf, und die anderen beiden wissen nicht, ist diese Geschichte denn wahr oder ist sie von unserem wunderschönen Team im Hintergrund ausgedacht. Namen und Orte, beziehungsweise insgesamt auch die Handlung, wird dabei natürlich eine Ecke dramatisiert, und Namen und Orte werden dementsprechend geändert, sodass man jetzt, falls man da was kennen könnte, sich vielleicht grob dran erinnert, aber nicht gleich weiß, okay, das war der oder der Fall. Das heißt, so gewisse kreative Freiheiten wurden sich da gelassen. Und ich würde einfach direkt mit unserem ersten Fall einsteigen, den ich euch gerne vortragen würde. Und damit stelle ich dann schon mal eure so ein bisschen detektivischen Fähigkeiten auf die Probe.
Ich bin gespannt.
Ja.
Unser erster Fall für heute nennt sich die Hundebrücke. Und ich habe hier, so wie ihr das später auch haben werdet, erstmal eine kleine offene Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Und zwar ganz schlicht, hört man ja häufig, seid ihr eher Hunde- oder Katzenmensch? Das denn, sag du doch erstmal.
Schwierig. Ich finde Hunde super cool, aber ich bin noch nie mit einem Hund aufgewachsen. Also ich hatte noch nie wirklich sowas mit Hunden zu tun. Deswegen würde ich vielleicht eher sagen, ich bin der Katzenmensch.
Mhm. Ja. Das kam ja also fast schon wie aus der Pistole geschossen.
Ja, also Katzen waren immer so bei uns zu Hause
cool,
da.
Aber Katzen, fertig. Fabian.
Ne, ich bin genau das Gegenteil. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und finde auch Katzen, also ich finde die super süß, aber gefühlt jede Katze, die ich getroffen habe in meinem Leben, hasst mich.
Du hast Angst, und die riechen das.
Ja, ich habe genau so ein bisschen, also dadurch habe ich auch
Angst
so
Angst vor Katzen?
Nein, nicht wirklich. Also nein, das also, hör mal bitte nicht auf das denn.
Einfach nee, nicht aber, auf das denn.
Ja. Aber keine Ahnung, irgendwie die meisten Katzen, die ich getroffen habe, fand ich nicht so freundlich. Und Hunde sind immer so süß und lieben meistens alle Menschen und ich bin der Hunde. Fan. Ich hoffe, ihr habt nichts keine Feinde gemacht damit.
Okay, ja gut, das sind immer so ein bisschen so zwei Lager. Ich bin auch mit beidem aufgewachsen, also sowohl mit Hund als auch mit Katzen. Deswegen, ich könnte da wirklich gar nicht so eine richtige Entscheidung treffen, weil es hat alles so seine Vor- und Nachteile, glaube ich, wenn man drüber nachdenkt.
Das heißt aber, es kommen ja vermutlich, irgendein Tier wird in deiner Story wahrscheinlich vorkommen, oder?
Ich sehe schon, du hast den richtigen Ansatz für den Podcast.
Ich will das jetzt auch hören.
Ja, du hast den richtigen Ansatz. Also, Fall Nummer 1. Die Hundebrücke. Annie war schon immer Vanessas Lieblingshund gewesen. Auch wenn es auf dem Bauernhof ihres Vaters 4 von den großen englischen Bulldoggen gab, so war Annie einfach die Beste. Sie war eine treue Seele mit kurzem hellbraunem Fell und ebenso braunen Augen. Bei Spaziergängen wich sie nie von Vanessas Seite und reagierte immer auf ihr Rufen. Die Hündin mochte ihre Besitzerin mindestens genauso gerne wie Vanessa sie. Und die beiden waren ein eingeschweißtes Team. Am liebsten unternahmen sie lange Spaziergänge durch die Wälder der ehemaligen Grafschaft, zu der ihr Bauernhof gehörte. Sie lebten noch nicht lange hier. Ihr Vater hatte den Bauernhof vor ein paar Monaten gekauft, aber Vanessa fühlte sich in dem ruhigen Ort schon zu Hause. Als sie an einem sonnigen Tag im April zu ihrem täglichen Spaziergang aufbrachen, hatte Vanessa schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Aber das war sicherlich das Wetter. Die dunklen Wolken hingen tief, es war schwül und es würde sicherlich bald gewittern. Aber sie wollte Annie nicht aufgrund ihres eigenen Unwohlseins den Spaziergang verweigern. Also liefen sie los, Annie über den Waldboden hüpfend, wie an jedem anderen Tag auch. Alles war wie gewohnt und Vanessa lauschte dem friedlichen Vogelgezwitscher, als Annie auf einmal wie aus dem Nichts losrannte. Vanessa rief sie natürlich sofort zurück, aber die Hündin rannte einfach weiter. Vanessa, die Angst hatte, sie zu verlieren, lief so schnell sie konnte hinterher. Dabei achtete sie kaum auf die Umgebung und war überrascht, als sie sich auf einmal außer Atem am Rand des Waldes wiederfand. Auf dieser Seite des Waldes war Vanessa noch nie gewesen. Erleichtert stellte sie fest, dass Annie einige Meter vor ihr zum Stehen gekommen war. Winselnd stand die Hündin mitten auf dem Weg und starrte geradeaus auf eine alte, steinerne Brücke, die vor ihnen lag. Was war da? Stand am anderen Ende der Brücke eine Gestalt, die einen Umhang trug? Nein, das musste sie sich einbilden. Sie wollte gerade zu Annie gehen und die Hündin an die Leine nehmen, als diese plötzlich laut bellend wieder loslief. Mit einem erschrockenen Schrei beobachtete Vanessa, wie Annie zum Sprung ansetzte und mit einem Satz über dem Rand der Brücke in der Tiefe verschwand. An der Stelle würde ich mal kurz reinfühlen, wie es denn bisher so bei euch aussieht. Was sind eure Gedanken?
Schwierig. Also ich stelle mir natürlich gerade die ganze Zeit die Frage, warum ist der Hund losgelaufen? Was hat er gesehen oder gerochen oder irgendwie gewittert?
Ja.
Was ist da los?
Ja, also ich meine, Hunde sehen ja deutlich schlechter als wir. Also es könnte ja auch etwas mit dem Geruchssinn und gerade mit dem Hören zu tun haben, aber puh. Aber ich sag mal, also mein Hund ist auch früher schon, es ist nichts Schlimmes passiert, aber mein Hund ist früher auch oft einfach random losgerannt.
Ja.
Also das machen Hunde ja auch, oder die sehen ja auch oder hören Sachen, das findet man nie heraus. Irgendein Ast, 100 Meter in Entfernung, aber.
Klar, die haben ein bisschen eine andere Wahrnehmung, als wir das haben.
Aber da muss ja was sein. Ich habe keine Ahnung. Ich muss weiter zuhören.
Ich muss auch ein bisschen mehr hören, glaube ich, damit die detektivischen Fähigkeiten hier in Gang
voll
kommen.
Voll zum Glanze kommen.
Wir sind die zwei Fragezeichen übrigens.
Sehr gut. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil der Geschichte. Für einen Moment war sie wie versteinert. Dann setzte auch sie sich wieder in Bewegung und rannte los, um über den Rand der Brücke in den Abgrund zu sehen. Dort, in rund 15 Metern Tiefe, konnte sie ihre Hündin erkennen. Leises Jaulen drang an ihre Ohren und Vanessa stellte erleichtert fest, dass Annie den Sturz überlebt zu haben schien. Es dauerte eine Weile, bis sie den Abgrund heruntergeklettert war und neben dem Tier niederkniete. Annie lag am Boden und konnte wohl nicht aufstehen. Vanessa ging davon aus, dass sie sich mehrere Knochen gebrochen haben musste bei einem solchen Sturz. Schnell rief sie ihren Vater an und erklärte ihm, was passiert war. Er versprach, sofort loszufahren und sie abzuholen. Erst dann schenkte sie ihrer Umgebung etwas mehr Beachtung. Und was sie da sah, nahm ihr erneut den Atem. Um sie herum verteilt, entdeckte sie hunderte Knochen von Tierskeletten. Aber nicht irgendwelche Tiere. Vanessa war keine Expertin, aber sie war sich ziemlich sicher, worum es sich hierbei handelte. Hundeskelette. Es sah so aus, als wäre sie geradewegs in ein Massengrab geklettert. Ist dieser Fall wahr? Oder falsch?
Ich habe voll Gänsehaut. Ich habe voll Gänsehaut.
Das ist ja so ein Massengrab.
Hundesterben. So cool.
Nee, aber das, also nein, aber ich finde das also sehr gut erzählt. Ich weiß nicht wo, wahrscheinlich irgendwann nachts auf Vox oder so, als man noch Fernsehen geguckt hat, also lange her.
Ewig.
Ich habe mal von so einem ähnlichen Fall gehört. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber ich habe schon mal, also ich glaube, dass es wahr. Und ich habe, dass irgendwo Tiere runtergesprungen sind, ich habe davon schon mal gehört.
Bei dir klingelt es tatsächlich
ja,
anscheinend.
Ja, aber ich glaube, man wusste damals nicht, woran das, es gab ein paar Theorien, aber ich glaube, es gab keinen eindeutigen Beweis, den man gefunden hat, also warum die Hunde da runterspringen.
Mhm. Wie siehst du das?
Meine Vermutung.
Ich bin immer noch, glaube ich,
glaubst du deinem Mitbewohner oder...
Also ich würde ihm zutrauen, dass er sich sowas merken könnte, aber...
grundsätzlich kann er das vielleicht.
ich bin immer noch irgendwo ein bisschen bei der Frage, wo ich mir die Frage stelle, warum ist denn der Hund oder warum sind die vielen Hunde, wenn die Geschichte denn wahr sein sollte, warum sind sie gesprungen? Was könnte da irgendwie gewesen sein? Ist da vielleicht... ein Vogel lang geflogen und der wollte den irgendwie greifen, packen und ist dann halt ins Nichts gefallen? Oder was ist da los? Warum, was bringt ein Hund dazu, einfach in die Tiefe zu springen?
Also ich habe auch noch eine Vermutung.
Ja.
Vielleicht ist es, weil ich glaube, wir Menschen, auch die Halterin des Hundes, hat ja nicht begriffen, warum der Hund da wirklich lang gelaufen ist. Vielleicht hat es... irgendwas, vielleicht nehmen Hunde irgendeine Frequenz wahr, die wir nicht hören. Vielleicht kommt da irgendein Ton aus dieser Richtung, irgendein Geruch.
Ein Pfeifen vielleicht. Gerade genau. Es ist ja eine Brücke, da ist viel Wind. Vielleicht
genau,
Pfeifen.
Was wir aber so gar nicht wahrnehmen können oder bewusst gar nicht merken, was die Hunde aber da irgendwie...
Würde ja zumindest, es gibt ja Hundepfeifen. Also
genau, und irgendwas, ist eine gute, das sind sehr gute Teamarbeit hier. Finde ich super mit dem Pfeifen. Wir nehmen das Pfeifen.
Ja, ihr habt auch gerade, das können jetzt natürlich gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen, aber ihr habt euch auch gerade so eine Pfeife angesteckt und setzt jetzt vor mir wie
genau,
Sherlock
genau,
Holmes.
Genau.
Die Detektei-Energie, die ist ziemlich sicher da. Ich löse es mal auf, ja? Dieser Fall ist wahr.
Boah.
Die Geschichte um Annie haben wir zur Veranschaulichung erfunden. Es handelt sich bei der Brücke um die Overtown Bridge in Schottland. In den letzten 70 Jahren haben sich zahlreiche Hunde über die Brücke gestürzt. Die Quellen sprechen hier von mehr als 600.
Was?
Yo. Das ist eine ganz schöne Menge. Für über 50 von ihnen endete der Sprung tödlich. Boah, das ist, ich muss auch sagen, also obwohl ich die Geschichte gerade vortrage, einfach ja. Weil man halt auch so diese Haustierbindung hat, wenn man das mal wirklich, also das ist, gerade wenn man das sieht, das muss eine schreckliche Vorstellung sein, dass
ja.
dein Tier da losrennt und sich einfach über die Brücke jagt. Da geht es wahrscheinlich gerade vielen von den Hörern und Hörerinnen ähnlich. Was lässt die Hunde 15 Meter in die Tiefe springen? Dazu gibt es mehrere Theorien. So veröffentlichte der Religions- und Philosophielehrer erst 2015 ein Buch, in dem er über paranormale Aktivitäten auf dem unweit der Brücke gelegenen Overtown-Anwesen schreibt. Demnach sei der Geist der verstorbenen Hausdame für die Selbstmorde verantwortlich. Auch der aktuelle Besitzer glaubt, dass es auf dem Gelände spukt und es sich um ein Thin Place handelt, also ein Ort, an dem die Wand zwischen diesseits und jenseits besonders dünn sei. Es gibt aber auch wissenschaftliche Erklärungen. So könnten die Hunde zum einen nicht über die Brüstung sehen, wüssten also nicht, wie tief es runtergeht. Außerdem seien sie neugierig, weil sich Passanten über die Brüstung beugen. Und zu guter Letzt sei vollkommen natürliches Verhalten dafür verantwortlich. Denn unter der Brücke leben angeblich Nerze oder ähnliche Tiere, deren Geruch extrem anziehend auf Hunde wirken soll. Kurz gesagt, es sei schlicht die Neugier der Hunde, die sie über die Brücke und in den Tod springen lasse. Also gerade Letzteres, das ist auch so das, wo ich jetzt rein vermutet hätte, was der Grund sein könnte, dass da irgendwas mit dem Geruch stattfindet, was wirklich die Tiere instinktiv anzieht. Und dann haben die vielleicht nicht das ganz räumliche Vermögen, dass die wirklich checken, wie weit geht's darunter. So eine Brücke ist ja auch vielleicht nicht so natürlich, wie das sonst irgendwie vorkommt.
Da würde ich auf jeden Fall mit meinem Hund einen großen Bogen drumherum laufen.
Einen gewaltigen Bogen drumherum.
Ja. Ja. Wir gehen nicht zur Hundebrücke, nee.
Ja, vor allem, da müssen ja immer noch Leute hingehen. Ich meine, wenn das inzwischen 600.
Ja. Das finde ich auch voll krass. Also, wer geht mit seinem Hund da noch spazieren, wenn du weißt, dass er theoretisch jeden Moment los. Aber was ich auch noch sagen möchte, das mit dem Pfeifen, das müssen wir auch mal untersuchen. Also unsere Theorie, die taucht jetzt leider nicht auf am Ende, aber
ich glaube, da müssen wir nächste Woche mal hinfahren.
Wir fahren da mal hin.
Aber bitte ohne Hund.
Ja,
nee.
Zu Hause.
Aber wir messen das und wir werden da, also das mit dem Pfeifen, glaube ich, das wird hier ignoriert. Könnte aber auch so sein.
Ist ein krasser Fall, aber da werden bestimmt da manche Leute auch einfach, das ist halt so. Wenn das so eine ominöse Geschichte da ist, dann wird es halt bestimmt auch wieder manche sagen, die sagen, ja, das ist doch alles Quatsch. Ja. Und dann gehen sie da irgendwie trotzdem lang und vielleicht ist es dann doch wirklich eine, also davon gehen wir natürlich aus, weil wir natürlich sehr analytisch unterwegs sind, ist es eine wissenschaftliche Erklärung, die dann halt einfach dazu führt, dass das Verhalten ausgelöst wird.
Ja, krass.
Verrückt.
Wir kommen zu unserem zweiten Fall. Und wurde euch gesagt, wer den als nächsten hat, oder machen wir das einfach flexibel?
Wir können das so gerne flexibel machen.
Ich frage mal eher so, das ist ja viel netter, wenn wir hier so eine offene Sache haben. Möchte denn jemand von euch freiwillig als erster von euch zwei rein?
Boah, das ist wie in der Schule früher.
Ja, dann mach ich. Oh, komm, Fabi, lehn dich zurück, du kannst noch ein bisschen entspannen.
Fabi schläft nochmal ein Ründchen, nochmal die Augen zu. Und Dustin startet dann mit der zweiten Geschichte für heute.
Genau, also Fall Nummer 1 von mir mit dem Namen Die Katze, wo wir gerade bei Hunden waren.
Oh.
Also sehr passend auch.
Ja.
Auch eine Frage an euch. Wenn wir jetzt mal die Hunde ganz außen vor lassen, wie steht ihr denn generell so zu Katzen? Wie sieht es bei euch aus?
Das passt ja eigentlich ganz gut vom Bogen her zusammen. Ich bin eben auch mit Katzen aufgewachsen, so deswegen haben die bei mir den gleichen engen Haustierstellenwert und finde ich, sind sehr, sehr tolle, liebe, streichelnswerte Tiere. Aber wir haben ja auch den Fabian hier, der große Angst, wirklich groß, also diese gemeingefährlichen Viecher, da muss man wirklich aufpassen. Und jetzt erzählst du mal, warum du immer wegrennst.
Also erstens, ich habe gar keine Angst vor Katzen. Zweitens, streichelnswerte Tiere, ist das so eine Auszeichnung für, was sind denn nicht streichelnswerte Tiere? Also so ein Igel.
Ja, ein Igel, genau.
So ein Igel.
Bisschen schwieriger.
Okay. Oh, nee, aber nein, ich mag Katzen. Ich hatte immer das Gefühl, dass Katzen mich halt nicht mögen. Und deswegen halt dann nie so eine Liebe entstanden ist irgendwie zwischen mir und irgendwie einer Katze. Aber ey, vielleicht habe ich auch in ein paar Jahren eine Katze zu Hause. Also ich habe da einfach nur noch in meinem Leben bis jetzt nicht so Berührungspunkte gehabt. Aber ich bin mal gespannt, was in der Geschichte wird ja vermutlich eine Katze auftauchen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja.
Oder das denn?
Da könnt ihr mal gespannt bleiben.
Kannst du auch mal
bleiben.
Trotzdem kurz gucken, ob der Fabian zittert?
Oh ja, also der Schreibtisch
Angst.
Vibriert schon leicht hier.
Genau, wie Espenlaub.
Ja, so, jetzt komm, fang mal einfach an. Leg einfach los.
Okay. Bill Saxon steht vor einem Rätsel. In den 10 Jahren, die er bereits in der Mordkommission in New Orleans, Louisiana, arbeitet, hat er sowas noch nicht gesehen. War es ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder wurde dieser Mann wirklich ermordet? Er kann es nicht sagen. Gehört hat Bill von so einem Mord noch nie. Aber was heißt das heutzutage schon? Wenn es Menschen gibt, die sich Morde ausdenken, dann gibt es sicher auch Menschen, die sie durchziehen. Die Leiche, um die es sich handelt, wurde in den frühen Morgenstunden gefunden. Es ist ein Mann mittleren Alters. Er liegt der Länge nach ausgestreckt mit dem Gesicht nach unten im Garten seines eigenen Grundstücks. Seine Kleidung deutet darauf hin, dass er gerade erst von seinem Bürojob nach Hause kam. Das passt zeitlich, denn die Kollegen sind sicher, dass der Todeszeitpunkt in der vergangenen Nacht liegt. Doch woran ist der Mann gestorben? Es gibt doch keine auffälligen Verletzungen. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand schön sauber drapiert. So, dass er auf jeden Fall am nächsten Morgen gefunden wird. Gemeldet wurde die Leiche von der Nachbarin des Mannes. Sie habe am Morgen ihre samtschwarze Katze gesucht, die normalerweise mit dem ersten Sonnenstrahl vor der Haustür steht und nach Futter verlangt. Sie war seit Tagen nicht aufgetaucht. Allerdings habe sich das Tier häufig auf dem Nachbarsgrundstück herumgetrieben, was der Mann überhaupt nicht gut fand. Er hat sich extra einen Drahtzaun aufgestellt, doch das hat nichts gebracht. Die Katze hat sich trotzdem in den Garten geschlichen. Wenigstens das Rätsel um die verschwundene Katze kann Bill Saxon noch vor Ort lösen. Das Tier liegt merkwürdig verkrümmt wenige Meter von der Leiche entfernt. Es gibt keinen Mucks von sich. Der Kriminalkommissar tippt die Katze an. Sie bewegt sich keinen Zentimeter. Woran die Katze gestorben ist, ist auch schwer zu sagen. Außerdem ist schwer zu sagen, über welchen Fund die Nachbarin mehr schockiert ist. Den der Leiche ihres Nachbarn oder den ihrer toten Katze. Bill Saxon vermutet Letzteres. Habt ihr dazu eventuell ein paar Fragen oder wie sieht das bei euch aus? Was denkt ihr?
Also um das nochmal zu verstehen, ist das im Vorgarten oder im Garten? Wo wurden die gefunden? Im Vorgarten liegt also der Mann, der da wohnt, liegt da tot und die Katze der Nachbarin.
Die liegt nebendran. Also liegt in so einer auch recht unnatürlichen, also Gesicht nach unten, drapiert. Ja. Das ist was mir vor allem aufgefallen ist. Und die Katze nebendran. Es war ja, soweit ich das gehört habe, eben auch so die klassische schwarze Katze, Pech und so weiter, ein bisschen satanistisch, Hexen, ne? Da kommt ja gleich alles Mögliche hoch. Das sind immer Sachen, auf die ich ganz gerne achte, weil das natürlich in Geschichten darauf hinweisen könnte. Dass wir hier stark mit Symbolik spielen, die so ein bisschen klischeebehaftet ist.
Ja, und man sieht ja keine, also stand da auch irgendwie drin, man sieht ja keine irgendwie offenen Wunden oder also die liegen ja, ich sag mal, eigentlich recht friedlich dort und also man sieht ja auf den ersten Blick.
Recht friedlich tot.
Tot, ja, aber genau. Ich meine, da ist ja kein Blut, da ist ja kein, nichts, einfach nur, okay, nur so ein Verständnis, dass ich im Kopf so ein Bild habe, okay.
Ich kann ja mal weitermachen mit dem zweiten Teil der Geschichte. Dem Polizisten ist noch etwas aufgefallen, das ihn erschreckt und ratlos zurücklässt. Im Garten verteilt liegen noch weitere tote Tiere. Er zählt 3 Katzen. 2 davon etwas größere Wildtiere, eines vermutlich ein Haustier. Er sieht auch etwas, das nach verzotteltem Hund aussieht und andere Tiere, bei denen er die Art nur vermuten kann. Was hat all diese Leben gefordert? Plötzlich hört er hinter sich etwas klappern. Er traut seinen Augen kaum. Dort am Zaun hängen Sardinendosen und an einer Dose nascht die schwarze Katze der Nachbarin unversehrt. Er dreht sich um. Wo er das Tier noch vor wenigen Minuten auf dem Boden liegen sah, ist jetzt nur fein geschnittenes Gras. Aber die Katze war doch definitiv tot, oder?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das war die Geschichte, liebe Freunde. Was glaubt ihr? Ist diese Geschichte wahr?
Also, ich würde sagen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wenn da jetzt nicht irgendwie ein Tierarzt oder nochmal ein Arzt fort war und gerade wenn man nicht viel gesehen hat, dass die Katze sich vielleicht nur tot gestellt hat oder irgendwie so in einem komatösen Zustand war und deswegen dann nochmal aufgewacht ist in diesem Zeitraum und dann da wieder dran war. Diese anderen Katzen, also so die verrückteste Theorie, die ich jetzt erstmal spinnen würde, ist dadurch, dass der Nachbar ja auch keinen Bock eigentlich auf die Katze der Nachbarin hatte.
Genau,
dass
genau.
Er irgendwie so Sardinendosen hat sie rangelockt und dann wollte sie irgendwie den Maschendrahtzaun jagen und Tschüssikowski oder sowas.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, warum da Sardinendosen hängen. Also,
ich finde, das wirkt so ein bisschen ködermäßig.
Ja, ja.
Würde ich sagen. Also, dass der Nachbar hat keine Lust mehr auf die Katzen in seinem Garten und hat er versehentlich ein bisschen zu viele rangeholt und hat sich das Genick gebrochen, während er die Sardinendosen aufgehangen hat. Das wäre meine möglichst logische Erklärung. Aber bisher habe ich jetzt eigentlich nichts drin, bis vielleicht auf diesen Ansatz, dass es so, da lagen noch weitere Katzen rum und irgendwas, was so zottelig aussah wie ein Hund, das klang halt schon wieder ein bisschen.
Also der Nachbar hat ein Problem mit Katzen auf seinem Grundstück und hat vielleicht da irgendein paar Köder, Giftköder irgendwie ausgelegt und dann kamen noch andere Katzen, die ja auch dann dort tot lagen, könnte man ja irgendwie vermuten.
Ja.
Und vielleicht die eine Katze hat glücklicherweise vielleicht zu wenig gegessen oder ja. hat es irgendwie überlebt. Aber die Frage ist ja, warum er tot ist. Also warum denn der Mann da liegt. Also
ja, ihn muss es, ja. Das ist die große Nummer, wo wir eigentlich auch nicht wirklich so einen Anhaltspunkt haben.
Aber Gift ist ja ganz gut, weil der war ja, also man sah ja nicht irgendwie eine Schusswunde.
Stimmt.
Oder also.
Stimmt.
Bei Gift würde ich jetzt auch mal bleiben.
Ist naheliegend.
Was würdet ihr denn grundsätzlich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl sagen? Ist die Geschichte wahr oder falsch? Was vermutet ihr?
Oh, ich finde, das ist wirklich so ein richtiges Mittelding, wo es in beide Richtungen gehen können. Aber es war jetzt für mich nicht genug Unerklärliches dabei,
ja.
als dass ich sagen würde, sie ist falsch. Deswegen, ich glaube, mit zusätzlichen Informationen lässt sich das wahrscheinlich sehr gut erklären.
Ja.
Also würde ich sagen, sie ist wahr.
Ich sage auch, die ist wahr. Also ich fand auch eher die erste Geschichte, da hätte ich gesagt, die stimmt nicht. Aber bei der, doch, die stimmt. Aber ich weiß nicht, warum das alles passiert.
Okay, dann möchte ich mal den Fall die Katze auflösen. Dieser Fall ist frei erfunden.
Ah,
aber
Mann.
Dabei haben wir uns von einem Eintrag in einem Forum inspirieren lassen. Darin wird behauptet, dass ein Australier es hasste, wenn sich fremde Katzen auf seinem Grundstück herumtreiben. Deshalb bastelte der Katzenhasser aus einer Sardinenbüchse und einem Elektrokabel eine tödliche Katzenfalle. Er starb, als er versehentlich selbst in seine unter Strom stehende Falle trat.
Na, das ist ja, also so falsch mit Falle und
nee, oder? Und dieser Fall ist zwar ausgedacht, allerdings kommt es immer wieder tatsächlich zu unglücklichen Unfällen, gerade bei selbstgebauten Stromzäunen und ähnlichen Do-it-yourself-Projekten. Also ich bin da ganz bei euch. Ich würde sagen, die könnte vielleicht irgendwo tatsächlich so passiert sein.
Aber es ist ja
in diesem konkreten Falle
erfunden.
Allerdings erfunden. Ach, genau.
Also inspiriert halt so ein bisschen. Aber das tatsächlich passt ja auch sehr gut zu so einem Foreneintrag, weil irgendwie so Leute, die sich dann so wahnsinnig über so Sachen wie Haustiere vom Nachbar aufregen. Und es gibt ja leider auch, muss man ja mal ganz klar so sagen, wirklich so Idioten, die dann auch irgendwie für Hundewürstchen mit Rasierklingen drin auslegen.
Ganz
so
krank.
Es ist gerade, ich denke mal, Fall 3 wird uns da hoffentlich ein bisschen Pause von geben. Glaube ich, eine anstrengende Folge für alle Haustierbesitzer und Besitzerinnen.
Keine Aber Tiere mehr jetzt.
Ihr habt das mit uns gemeinsam durchgestanden und wisst ihr jetzt, dass ihr darauf achten müsst, wenn euer Nachbar mal irgendwie versucht mit irgendwelchen Elektroteilen und Thunfischdosen was
umzubauen. Und wenn beim Nachbar wieder Sardinen hängen, dann wisst ihr Bescheid.
Genau,
es wird Zeit, die Nachbarschaft zu verlassen.
Alle hassen einfach jetzt den Nachbarn oder die Nachbarin. So, alle sind so richtig vorsichtig zu Hause.
Ja, was machst du denn mit dem Thunfisch, ey? Wir haben noch einen dritten Fall natürlich für diese Episode von Mystery Crimes am Start und der präsentiert von Fabian.
Der heißt Der Hund. Nein, Spaß. Mein Fall hat zumindest im Titel jetzt kein Tier drin stehen und heißt Verschwunden. Ja.
Ich bin schon mal glücklich, dass keine Tiere jetzt damit zu tun haben.
Lassen wir mal so stehen. Also vielleicht kommt noch ein Tier da drin vor. Meine einleitende Frage ist, was macht ihr, wenn ihr mal eine Pause braucht?
Boah, ich glaube, das ist das Einzige, was so richtig, richtig Pause abschaltenmäßig ist, rausgehen. Alleine, ohne Musik, einfach rausgehen, die Gedanken sammeln und einfach mal nichts tun. Vielleicht nur spazieren, ohne Ziel.
Ja, ja.
Das würde ich sagen.
Ich würde sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, auch am Ende das Gesündeste ist.
Ja.
Also da kriegt man dann wirklich den Kopf frei. So, das ist die eigentlich ideale Pause. Wenn es mir dann auch mal wirklich darum geht, einfach nur komplett abzuschalten, dann ist das doch eher so dieses typische einfach nur mal rumlümmeln und irgendwas anschauen, was mich nicht zu sehr fordert, geistig.
Ja, kann, also ich, beide Sachen, total verständlich, mache ich beides. Also sowohl in die frische Luft gehen, als auch mal irgendwas angucken, was jetzt nicht so schwer ist. Aber ich fange jetzt mal an mit dem Fall und mal gucken, was das damit auch zu tun hat. Es ist kurz vor Weihnachten. In der kleinen texanischen Stadt Fort Worth ist es verhältnismäßig kühl. Timothy, 15 Jahre alt, läuft eine enge Gasse entlang, vorbei an festlich geschmückten Schaufenstern und dekorierten Hauseingängen. An der Hand hat er seine 9-jährige Schwester Bepsy. Er hat versprochen, heute auf sie aufzupassen. Gemeinsam steuern sie auf das Haus zu, in dem seine Freundin Rebecca, 14 Jahre alt, mit ihrer Familie lebt. Sie öffnet ihm freudig die Tür, fällt ihm um den Hals, bevor sie ihn aufgeregt fragt, ob er nicht mit ihr und ihrer älteren Freundin, der 17-jährigen Joan, am Nachmittag in die nahegelegene Shopping Mall fahren wolle, um letzte Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Timothy ist kein großer Shopping-Fan und außerdem hatte er am Nachmittag schon eine Verabredung mit einem Schulfreund. Doch Bepsy ist ganz aufgeregt. Sie bittet ihn so lange und so ausdauernd, bis Timothy seiner Schwester erlaubt, mit ihnen in die Mall zu fahren. Er klärt das am Telefon noch mit seiner Mutter und dann willigt auch Rebecca ein, die Kleine mitzunehmen. Und so verabschieden sich die Mädchen später von Timothy und steigen in Jones' Auto, mit dem sie gerade vorgefahren kommt. Die drei Mädchen lachen gemeinsam, drehen das Autoradio laut auf, Timothy verdreht grinsend die Augen und kehrt ihnen dann den Rücken zu. Eigentlich sollten die drei gegen 16 Uhr wieder zurück sein. Das Shoppingcenter ist mit dem Auto nicht mal 10 Minuten von Rebeccas Wohnung entfernt. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Die Eltern der drei Mädchen beginnen sich Sorgen zu machen. So ein unzuverlässiges Verhalten ist doch gar nicht Rebeccas Art. Nachdem keines der drei Mädchen auf Nachrichten und Anrufe reagiert hat, fahren die Eltern zum Shoppingcenter. Das Auto, mit dem das Trio gefahren ist, steht auf dem Parkplatz. Auf der Rückbank liegt ein einzelnes Weihnachtsgeschenk. Doch von den dreien fehlt jede Spur. Das Auto ist von innen verschlossen, der Schlüssel steckt aber im Zündschloss. Sie suchen das Center ab. Sie gehen in jeden noch offenen Laden, zeigen Fotos der drei Mädchen, fragen, ob irgendjemand sie gesehen hätte. Doch niemand kann sich erinnern. Es ist, als wären sie nie im Shoppingcenter gewesen. Auch der Wächter des Parkplatzes kann sich nicht erinnern, auf die Mädchen getroffen zu sein, geschweige denn, ihr Auto durchgewunken zu haben. Verzweiflung macht sich breit. Hätte Timothy doch die Verabredung abgesagt und wäre mitgekommen. So.
Knifflig.
Also drei junge Mädchen fahren zum Shoppingcenter und tauchen auf einmal nicht mehr auf.
Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass so die klassische Situation entsteht, dass die jüngere Schwester verschwindet, irgendwie im Trubel des Einkaufszentrums verloren geht. Das kennt man ja zu Genüge. Also eine Sache, die ich als Aussage nicht so gut bewertbar finde, ist eben, dass sich da niemand an die erinnern kann, weil, ey, also wenn ich in einem Shoppingcenter bin, kann ich da 5 Stunden rumrennen, dann wird wahrscheinlich immer noch irgendein Verkäufer oder der Portier sagen, ja, den kann ich mich nicht dran erinnern. Die sind ja, die werden ja auch recht schnell, glaube ich, betriebsblind, weil einfach so ein enormer Kundenverkehr ist. Ja. Deswegen würde ich das jetzt nicht so als so mysteriös einstufen, sondern als einfach, das ist halt ein Shoppingcenter, da ist viel los.
Du sagst es gerade. Wir denken, also vielleicht ist es ja auch eine Farce quasi, dass wir jetzt zu mysteriös gerade denken und denken, was ist da genau jetzt passiert? Weil mir ist tatsächlich mal, also jetzt nicht eine ähnliche Situation passiert, aber wo es gerade gesagt wurde, der Schlüssel steckt noch im Zündschloss. Mir ist auch schon mal passiert, dass ich einfach die Tür vom Auto zugemacht habe und immer so mit dem Move diesen kleinen Pinöpel da an der Tür runter gemacht habe und dann gemerkt habe, oh Gott, du hast den Schlüssel gar nicht mitgenommen. Also vielleicht sind die auch ausgestiegen, also natürlich ausgestiegen, aber vielleicht sind sie nach Hause gegangen, weil sie ja nicht mal mit dem Auto fahren konnten. Also.
Und es liegt ein Geschenk hinten.
Eins.
Ja. Genau, eins.
Aber das würde ja auch, dass das vielleicht schon mal reingepackt wurde und dann haben sie es halt verkackt, was den Schlüssel angeht. Aber ich glaube, das Einkaufszentrum, wurde ja gesagt, ist auch mit dem Auto nur 10 Minuten weg. Also 3 Stunden zurücklaufen wäre dann schon auch etwas
happiger. Ja, das stimmt. Da dann.
Ja.
Wir hören uns mal an, wie es weitergeht.
Am nächsten Morgen taucht ein Brief auf. Ich weiß, wir werden es erwischen, aber wir mussten einfach weg. Wir fahren nach Houston. Wir sehen uns ungefähr in einer Woche. Das Auto befindet sich auf Sears oberem Parkplatz. Love, John. Irgendwas stimmt mit diesem Brief nicht. Joan würde ihren eigenen Namen doch nicht falsch schreiben. Das ist doch nicht Joans Handschrift. Sie sieht aus, als hätte jemand noch nie geschrieben und einfach die Zeichen, die er sieht, versucht zu kopieren. Die junge Frau schreibt doch normalerweise viel ordentlicher, viel verschnörkelter. Die Polizei wird eingeschaltet. Die drei Mädchen werden als vermisst gemeldet. Bilder werden aufgehängt, die Bevölkerung wird zur Mithilfe aufgerufen. Und auch nach einer Woche, wie angekündigt, gibt es kein neues Lebenszeichen der drei Mädchen. Ende.
Okay.
Jetzt wird's mysteriös. Also, es ist ein Brief aufgetaucht.
Genau.
Wo gesagt wurde, in einer Woche sind wir wieder da, wir sind nach Houston. Aber, und jetzt kommt, glaube ich, das Komischste daran, erstmal der Name wurde falsch geschrieben.
Genau.
Und es war auch eigentlich nicht ihre Schrift, beziehungsweise generell keine Schrift von jemandem, der schreiben kann, oder? Also.
Ja, und auch, also, ich meine, ich habe den Fall hier vorgelesen, aber ich finde es auch selbst ein bisschen wirr, dass da steht, ich weiß, wir werden es erwischen.
Das hätte ich jetzt auch nochmal angemerkt.
Also alles ist wirr, der Name ist falsch. Und
den Flug erwischen?
Was soll erwischt? Also bei S spricht man ja nicht von einem Menschen. Das kann man schon mal ausschließen. Also weil sonst hätte ich jetzt gesagt, irgendwie wie sowas wie, wir werden sie erwischen, dass wirklich innerhalb dieser Gruppe eines der Mädchen verloren gegangen ist und die jagen dem jetzt auf eigene Faust
Aber
nach.
Erwischen ist auch, du sagst es ja, jagenmäßig.
Genau,
so.
Das
man
Ding
läuft dem hinterher.
Sehr aggressiv und ja nicht so freundlich. Aber Es... es kann ja eigentlich nur irgendwie so ein Tier oder was Übernatürliches oder halt ein Objekt sein.
Glaubt ihr denn, der Fall ist wahr? Oder habe ich mir das gerade hier alles mal ausgedacht?
On the fly hast du das quasi komplett wegimprovisiert.
Ja.
Auch wieder echt schwierig. Ich tendiere, aber weil das mit dem Brief und der Handschrift, das könnte schon irgendwas sein, was einfach nur ja einen etwas wahnsinnigen Hintergrund hat und irgendeinem Menschen entsprungen ist. Deswegen, ich bin heute einfach mal all in und sag auch hier wieder wahr.
Das denn?
Ich würde auch sagen, die Geschichte ist wahr. Ich kann sie mir noch nicht so ganz zusammenreimen, weil ich noch keine logische Begründung für all das habe. Aber ich würde jetzt sagen, sowas hätte auf jeden Fall irgendwo auf der Welt mal passieren können. Also
ich löse
so viele
mal,
Menschen, ja, da kann sowas bestimmt mal passieren, sage ich.
Ich löse das jetzt einfach mal auf. Der Fall ist wahr und als das Fort Worth Missing Trio bekannt. Zahlreiche Medien haben den Fall aufgegriffen. Am 23.12.1974 brachen, das sind jetzt die richtigen Namen von denen, Mary, Lisa und Julie in Fort Worth, Texas, zu einem kleinen Shopping-Ausflug auf und die drei kehrten nie wieder von ihrem Ausflug zurück. Das Auto, mit dem Mary gefahren war, wurde auf dem Parkplatz des Shopping-Centers gefunden. Und auch, wie ich ja schon eben in der Geschichte vorgelesen habe, am nächsten Tag tauchte dann dieser mysteriöse Zettel im Briefkasten auf. Der Name von Rachel hatte wohl ein E zu viel, welches mit einem L kaschiert wurde. Also ähnlich wie in der Geschichte, wo wir die Namen ja geändert haben, gab es halt auch da einen Fehler in dem Namen. Und immer wieder glaubte die Polizei, Hinweise auf das Verschwinden der Mädchen zu haben, aber die Suche verlief sich immer wieder im Sand. Und bis heute fehlt jede Spur von den drei jungen Mädchen.
Ach, krass. Das heißt, die Familie hat nur diesen verdammten Zettel und sonst keine Ahnung, wo.
Also das ist ja schlimm genug, wenn die drei Mädchen weg sind, aber dass du dann nur so einen mysteriösen Brief zurückbekommst und
das muss ein ganz widerliches Gefühl sein. So, das ist nur so ein Zettel
und
mit ganz krakeliger Schrift.
Wann war der Fall? 1970 irgendwann?
74. Ich habe auch gerade überlegt, 74. Wenn, also es fehlt ja jede Spur. Gehen wir vielleicht mal vom Guten aus und gehen davon aus, dass die vielleicht noch leben, dann wären die ja heute, also die wären ja auch nicht mehr 14 und 17, das sind ja erwachsene, schon ältere Frauen. Stell dir mal vor, die tauchen auf einmal auf und sagen, ja, ich bin übrigens das verschwundene Mädchen.
So, und es gab vielleicht
die kleine Rachel
und es
von
gab
früher.
Vielleicht wirklich irgendeinen Grund abzuhauen. Das kannst du dann natürlich
vielleicht einfach untergetaucht oder so, familiärer Stress, Probleme vielleicht, man weiß es nicht.
Ja, das kann man nicht so ganz sagen. Aber ich habe mich gefreut, natürlich nicht, weil die Geschichte an sich wahr ist und ich mich über so schöne Fälle freue, sondern weil Dustin und ich schön richtig geraten haben.
Sehr
das
gut.
ist
ja,
natürlich
stimmt.
Gerade am Ende einer Episode immer ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart und wenn es euch gefallen hat da draußen, dann kann ich euch nämlich auch direkt mitteilen, das ist nicht das letzte Mal, dass ihr die beiden Nasen hören konntet. Die werden uns auch noch für zwei weitere Episoden beehren. Der Fabian Grischkat und der Dustin Naujokat. Vielen lieben Dank und wir sehen uns nächste Woche bei einer taufrischen Folge Mystery Crimes wieder. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.